Wer will nicht auch Purpur tragen? Was will ich denn? Letzte Woche hatten wir Erntedankgottesdienst. Ihr erinnert euch sicherlich an den wunderbar gestalteten Gabentisch hier vorne. Und es ging darum, Dankbarkeit zu zeigen durch Liebe, Leben. Vor 2 Wochen hatten wir hier Jubi, Verabschiedung. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, es wurden Fragen gestellt von den Teenagern. Und wir durften sie beantworten. Und es wurden noch Fragen gestellt, nämlich bei dem Anspiel. Dort wurden auch Fragen gestellt. Da saß ein ernsthafter Beter, hat das Vaterunser gebetet. Und mitten in dieses Gebet sprach Gott hinein und hat Fragen gestellt. Und anschließend hörten wir die Predigt über Mein Vater. Und wir werden nachher Abendmahl feiern. Und da werden wir sagen, wir warten auf deine Wiederkunft, dein Reich komme. Was mich bei dem Anspiel der Teenager hier bewegt hat, war das, als der Samuel hier vorne gebetet hat und der Max da vorne um die Ecke Fragen gestellt hat. Und zwar ging es dann darum, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kam die Frage aus dem Off, was bedeutet das für dich? Mein Wille soll geschehen. Naja, und dann kam die Antwort, Gott, ich freue mich ja drüber, dass du da oben im Himmel alles, vermutlich, denke ich mal, wirklich super gut in der Hand hast. Aber hier unten bei uns, auf dieser Erde, wenn ich mich da umschaue. Und dieses Wille Gottes, das soll heute mein Predigtthema sein. Dabei geht es mir nicht darum, um dieses Leid der Welt, worauf der Beter seinen Blick gerichtet hat, als er sagte, Gott, oben im Himmel hast du wahrscheinlich alles gut in der Hand, aber schau dich mal bei uns um. Sondern Gott richtete in diesem Dialog die Sicht von diesem Beter auf sich selber. Was ist mit dir? Was ist mit meinem Willen in deinem Leben? Und darum soll es heute gehen. Natürlich nicht allumfassend, dafür ist diese Stunde wirklich viel zu kurz. Was ist denn Gottes Wille? Hat Gott einen Willen? Viele von uns sind gerettet. Sie haben gesagt irgendwann, ja Jesus, übernimm du mein Leben. Wir haben es eben gerade so schön mit der Band gesungen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ja, und dann bist du gerettet. Wozu? Vielleicht bist du sogar getauft. Vielleicht hast du dich dieser Gemeinde angeschlossen. Und weiter? Wie geht das weiter? Hat Gott eine Aufgabe für mich? So eine Idee von Gott, für Gott? Ist dir eigentlich bewusst, dass Gott einen Willen hat? Dass Gott einen Plan hat für dein Leben? Gottes Wille und Plan. Du bist Gottes Wille und Plan. Jeder von uns. Wille, was ist denn das? Wille ist das, was Gott befürwortet und was er herbeiführen möchte. Nicht nur das, wo wir manchmal denken, ah, das mag Gott nicht und das mag Gott nicht. Sondern ich bin ihm wichtig. Er hat Interesse an mir, an meinem Ergehen, an dem, was ich tue und an dem, was ich lasse. Das zeigt sich an Jesus, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Daran erinnern wir uns nachher im Abendmahl. Diese Beziehung soll so weit gehen, sogar bis in die Ewigkeit. Und weißt du, Gott hat auch deine Vergangenheit in seinen Händen. Gott weiß das und er kennt dich ganz genau. Und er will auch deine Vergangenheit mit in diesen Plan einbeziehen. Ich möchte mit euch diese 3 Punkte gerne durchgehen heute Morgen. Zuerst geht es um Gottes vorherbestimmten Willen. Die 2 Bibelverse, die ich dafür habe, zeigen, dass es darum geht, dass er sein Tun in dieser Welt umsetzen wird. Er hat alles in seiner Hand. Dort steht Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega. Wenn man heute bei uns sagen würde, allumfassend, vom Anfang bis zum Ende, A bis Z. Und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Steht 1. Chronik. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit. Und vorher, er hat alles in der Hand. Der Allmächtige. Es ist, was Gott in der Hand hat, ist souverän, ist unwiderrufbar, ist fehlerlos. Wir haben diese Woche einen mörderischen Anschlag erlebt auf eine Synagoge. Und trotz unsagbarem Leid in dieser Welt hat Gott alles in seiner Hand. Wir haben in unserem Land im letzten Jahrhundert eine Verfolgung gehabt von den Juden. Es war schrecklich und grausam. Und diesen teuflischen Plan konnte Gott nutzen und umsetzen, dass das Volk Israel wieder ein Land hat. Aus diesem Bösen ist etwas geworden, was Gott verheißen hat vor tausenden von Jahren. Der Mensch hat es böse gemeint und Gott hat das gut gemacht. Das Kreuz war auch kein Unfall, sondern vorherbestimmt, ein Plan Gottes, ein Rettungsplan. Er hat alles im Griff, im Himmel und auf Erden, wenn wir das Vaterunser gemeinsam beten. Wisst ihr, ich komme mir manchmal vor wie so ein Stein. Wir wissen aus der Bibel, Gott möchte uns einsetzen in sein Bauwerk. Und dann wird man vielleicht irgendwo hingesetzt. Du bist vielleicht irgendwo und denkst, naja, bis auf das, dass der andere ein bisschen stört, was mache ich eigentlich hier? Und ich habe diese Woche so ein tolles Bild gesehen von einer Pyramide. Ihr kennt Pyramiden? Ja, stell dir vor, du bist einer der Steine, so mittendrin. Und du denkst, was soll das? Ziel dieser Pyramide ist ein einziger Stein, der ganz oben an der Spitze ist, der die Richtung vorgibt in seiner Form. Der gibt sie vor, der gibt die Länge vor, in welche Richtung es geht. Er gibt die Größe vor und je nachdem, wie weit nach unten gebaut wird, das sind dann die Steine, die unten geschichtet sind, die vielleicht das Ziel oben nur erahnen können. Und obendrauf ist dieser Schlussstein, dieser Pyramide, diese Spitze, Jesus, Gott. Vielleicht sehe ich nicht alles, vielleicht ist von mir nur eine Seite zu sehen im Reich Gottes, aber es läuft alles nach seinem Plan. Ich habe als zweites Gottes moralischer Wille. Da denken wir natürlich alle zuerst an die 10 Gebote, die Gott gegeben hat. Und wenn uns dann bewusst wird, dass jeder Mensch einmal Rechenschaft vor Gott ablegen muss, jeder Mensch muss Rechenschaft vor Gott ablegen, und dann sehen wir in Gottes moralischen Willen etwas, was er gerne möchte und was er lassen möchte. Übrigens in der Kinderstunde heute, wenn ihr mal eure Kinder fragt, was die für eine Geschichte haben, die haben das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die warten mit Lichtern darauf, dass der Hochzeitszug kommt. Und die Hälfte, da geht das Licht aus. Die sind nicht mit dabei. Die bleiben draußen. Was hatte denn dieser Bräutigam, was hat dieser Brautzug für einen Wunsch? Wo ist da der Wille Gottes? Dort steht in 1. Thessalonicher, wenn ihr es mitlesen mögt, denn dies ist, das ist das Fettgedruckte, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und dann der letzte Satz, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Das heißt, Gott möchte, das steht auch im Neuen Testament, mit uns etwas machen, nämlich diese horizontale Ebene zu Gott und diese vertikale zwischen uns Menschen. Gottes moralischer Wille. Das ist das, was er vorgegeben hat. Das ist nur ein Punkt jetzt herausgegriffen. Gottes Wunsch an mich. Und das soll der Hauptpunkt dieser Predigt heute sein. Wir hatten am letzten Sonntag die Frucht des Geistes. Ist hier 1. Korinther 13 ausführlich besprochen worden. Gottes Wunsch in meinem persönlichen Leben. Er will das sehen, was wir dort gelesen haben. Hingabe, Zeugnis, Weitersagen und Geben. Und Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. 1. Timotheus 2, 4 bis 5 lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille an dich. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Weißt du, Gott hält deine Vergangenheit in seinen Händen. Und Gott holt dich da ab, wo du bist. Er weiß um alles und er kommt dir entgegen. Aber wir kommen manchmal bei und sagen, Gott, du hast einen Wunsch an mich, aber weißt du, was ich erlebt habe, so wie es mir gerade geht, Gott, das nicht. Hättest du mich anders geführt, hätte ich was anderes erlebt, dann könnte ich vielleicht deinem Wunsch entsprechen. Aber Gott wartet auf dich. Er kommt dir entgegen und fragt, wie lange noch. Und wir haben trotzdem manchmal diese Ausreden. Stell dir vor, du stehst eines Tages vor Gott und sagst, Gott, ich hätte gerne nach deinem Willen gelebt, ich hätte gerne nach deinem Plan gelebt, aber ich hatte gar keine Zeit. Nun, ich denke, Gott wird dir die Sekunden dann nicht vorführen müssen, weil du sie selber weißt. Du hast sie dann selber vor Ausreden, deine Zeit hier auf der Erde. Und du sagst, Gott, ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt keine, weil weißt du da, wo ich war? Und dann wird Gott sagen, weißt du was, mein lieber Freund, da wo du bist, da ist niemand anders. Da wo du in der Schule bist, da bin nicht ich, da hast nur du die Möglichkeiten, die Kontakte. Da wo du auf der Arbeitsstelle bist, da wo du lebst in deiner Nachbarschaft, da hast du Einfluss. Da kannst du weiter sagen, sonst niemand. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Das ist sein Wunsch an mich. Haben wir also alle die gleichen Gaben? Können wir alle das Gleiche? Haben wir alle den gleichen Weg? Nein. Gott kennt die Umstände. Gott kennt mich und er kennt auch meine Gelegenheiten und deine Gelegenheiten. Da, wo du bist, hast nur du Einfluss. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der körperlich und auch geistig etwas behindert war, der aber dann gemerkt hat, Gott hat mich lieb und ihn hat das so begeistert, dass er gesagt hat, ich will weitersagen von Jesus. Er hat gesagt, wie soll ich das machen? Ich kann nicht groß arbeiten, ich kann nicht groß reden. Direkt neben ihm war ein großes Geschäft, ein Supermarkt. Und er ist zu dem Eigentümer hin, zu diesem Besitzer dort und hat gesagt, ich würde gerne was machen, ich würde Tüten packen. Das war damals noch nicht modern. Ich würde gerne die Tüten packen, wenn die Leute eingekauft haben. Ich möchte ihnen einfach helfen und ein freundliches Wort sagen. Der Besitzer hat gesagt, na gut, wir probieren es mal. Er hat angefangen damit, Tüten zu packen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Supermarkt, wo dann welche anschließend stehen und so machen. Ja, das war aber vor der Zeit, bevor Leute so gemacht haben und das als Geschäftsidee nutzen wollten. Der ist beigegangen und hat das gesagt, ich möchte das machen. Und dann hat er den Leuten ein freundliches Wort mitgegeben. Er hat Bibelverse aufgeschrieben, weil er sich die nicht merken konnte, von morgens bis zum Geschäft. Und hat das den Leuten weitergegeben. Und was ich so beeindruckend fand, war, als dann dieser Geschäftsführer, so wird in der Geschichte berichtet, kam und sah an der einen Schlange, die ist ganz lang, und da sind Kassen, die sind frei. Ja, da ist er hingegangen, hat die Leute rübergefunken, hat gesagt, hier sind auch Kassen, die Leute sind stehen geblieben. Nicht deswegen, weil sie so gerne in der Schlange stehen. Nicht deswegen, weil sie so viel Zeit hatten, sondern weil sie gewartet haben auf den jungen Mann, der geistig und körperlich behindert war, weil der so freundlich war. Das haben sie gebraucht, deswegen sind sie dort einkaufen gegangen. Und er hat Gottes Wort dort weitergesagt. Beeindruckend. Was will ich tun? Was möchte Gott, dass ich tun soll? In einer Kirchengemeinde hat jemand das erkannt, hat gesagt, jawohl, Gott, ich möchte auch was für dich tun. In der Gebetszeit hat er gebetet, Gott, zeig mir doch, was für einen Auftrag ich wahrnehmen kann. Nächste Woche wieder. Gott, zeig mir das doch. Eine Woche später wieder: Gott, zeig mir das doch. Und dann ist der Pastor auf den zugegangen und hat gesagt: Du, unsere Stühle in der Kirche, die müssen mal repariert werden. Eine Woche später war dieser junge Mann wieder da und hat gebetet: Gott, zeig mir doch, was ich tun soll, aber nicht Stühle reparieren. Vielleicht merken wir manchmal, Gott gibt uns etwas an die Hand und sagt: Hier, bitteschön, das wäre doch eine Idee, das wäre ein Anfang. Und wir sagen: Naja, Gott alles, aber das nicht. Die Frage stellt sich: Bin ich mit Gott verbunden? Ist das Gottes Wille auch mein Wille? Ist mein Wille in dem Willen Gottes? Und ich wünsche uns, dass wir gemeinsam zuhören, wenn wir das jetzt praktisch werden lassen. Dieses Wille Gottes für mein Leben. Gottes Plan, persönlich und praktisch. Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir Psalm 32, Vers 8. Den Vers müsst ihr euch merken, kommen wir nachher nochmal zu. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen sollst. Ich will dir raten und meine Augen auf dich richten. In diesem letzten Abschnitt soll es praktisch werden für uns. Und diese fünf Punkte, die wir uns anschauen, die sind vermeintlich abstufend. Das heißt, oben beginnend und dann geht es nach unten. Psalm 37, Vers 5, und das ist die Vorbedingung zu dem Ganzen, dass ich sage: Jawohl, ich bin gerettet, ich bin getauft, ich möchte Gott dienen, ich möchte seinen Plan, seinen Willen in meinem Leben umsetzen, hat eine Vorbedingung, bevor wir damit starten, nämlich beten. Ständig in Kontakt mit diesem Gott sein. Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Ihr kennt es. Er wird es wohl machen. Und im Vater unser, dein Wille geschehe. Übrigens, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, sondern Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit. Das ist das, wo wir uns Gott nähern dürfen und erleben dürfen: Gott will tatsächlich etwas von mir und ich darf mit ihm reden. Und er möchte mir antworten. Zum ersten Punkt: Was sagt mir Gottes Wort, die Bibel, für mich persönlich? Gottes Wort ist nicht so geschrieben, dass sie für den anderen gilt. Ja, so nach dem Motto da, ne? Sondern halt für mich, für jeden von uns ganz persönlich. Und wenn da steht: Dein Wort ist die Fuße des Leuchtes vor meinem Nachbarn. Ich hoffe, ihr kennt das Bibelwort richtig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es geht also um mich. Und wenn Jesus in Johannes 10, Vers 27 an seine Nachfolger sagt: Meine Schafe hören meine Stimme, dann merken wir: Aha, wir haben die Chance, auf Gott zu hören. Dafür muss ich natürlich mit dem Hirten zusammenleben. Damit muss ich diese Beziehung haben. Und ich muss die Bibel aufschlagen, nicht nur im Problemfall mal kurz darin nachforschen. 2000 Jahre Kirchengeschichte, die Leute haben es erlebt. Martin Luther fragte, als er dort war und sich gefragt hat: Wie werde ich einen gnädigen Gott bekommen, als er Römer 1, Vers 16 übersetzte und 17, wo es um die Gerechtigkeit durch Glauben geht, hat er gemerkt: Oh, Gottes Wort ist persönlich, es antwortet. Und in der Seelsorge erlebt man es immer wieder, dass man sagt: Was sagt die Bibel? Schau rein, schauen wir gemeinsam rein. Und dort sehen wir, was Gott möchte. Gott verändert meinen Blick, vielleicht wie in dem Anspiel, von meinem auf Gottes Sicht. Hören, gehorsam, Bibel lesen, ist der erste Punkt in Gottes Willen. Was sagt mir Gottes Wort? Als zweites die Frage: Was hätte Jesus denn getan? Was hätte Jesus getan? Er hat in Johannes 13, Verse 13 bis 15, die Füße der Jünger gewaschen. Wir haben letztes Mal das gehabt: So leben, wie Jesus es getan hat. Diese Liebe, das Tun, wie er es getan hat. Gott lieben wie meinen Nächsten wie Gott. nicht verkriechen oder gar verlassen, sondern halt diese Beziehung suchen. Ihr kennt vielleicht dieses Armband, wo drauf steht WWJD. Weiß jemand von euch, was das bedeutet und heißt? Genau, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Stell dir vor, du hast so ein Armband um und jedes Mal, wenn du irgendwo hingreifst, hast du dieses Armband. Du siehst es nicht nur, sondern dieses Armband würde, was weiß ich, dir einen elektrischen Schlag versetzen, wenn du stehlen willst. Puff. Oder wenn du deinen Bruder, das gilt mir für die Kinder, deinen Bruder ärgern willst oder die Schwester. Jedes Mal so, puff. Oder Gott würde auf einmal deine Augenlider runterklappen lassen, wenn du irgendwas dir anschauen willst, was nicht gut ist. Boom. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und so ein Armband kann einen dran erinnern. Was würde Jesus tun? Und da sind wir bei einem Punkt. Was haben denn die Jünger getan, als Jesus nicht mehr da war? Sie haben einander gezeigt. Ich liebe dich, ich gehe mit dir zusammen. Sie hatten diese Gemeinschaft. Was, wenn in unserer Gemeinde, so wie jetzt, der Daniel ausgefallen ist? Ja, dann läuft halt nichts mehr. Heute ist der Paul auch nicht da. Na ja, gut. Ja, dann lassen wir Gemeinde sein. Was wird sein in den Gemeinden, wo Christenverfolgung ist, wo die Ältesten, die Pastoren ins Gefängnis kommen? Da ist jeder gefragt. Und da geht es nicht darum, du sollst oder du und ich erwarte, sondern jawohl, ich will Jünger sein. Es geht nicht darum, praktisch nur dem anderen die Füße zu waschen. Wir waschen ja lieber den Kopf. Aber die Füße zu waschen, dem anderen zu helfen. Wir lesen in der Bibel dann nicht mehr, dass die Jünger es gemacht haben, gleich im nächsten Haus. Aber es ging ja um dieses Vorbild, das Jesus war. Was hat Jesus dann gemacht? Er suchte die Ruhe beim Vater im Gebet. Dann hat er zu den Leuten gesprochen. Ganz persönlich, er hat ihnen Gutes gesagt, aber auch die Sünde vorgehalten. Und die praktische, persönliche Frage ist bei meiner Entscheidung, würde Jesus da mitmachen? Würde er damit hingehen, wo ich hingehe? Wäre das auch Gottes Idee? Oder würde er vielleicht nicht die Augenlider runter, aber den Monitor ausmachen? Oder den Akku vom Smartphone schnell mal rausnehmen? Was würde Jesus tun? Ein nächster Punkt. Gottes Wille und Plan, persönlich und praktisch für mich. Was sagt mir Gott durch meinen Verstand und durch mein Gewissen? Das wäre dann, was sagt Gottes Wort zuerst? Dann, was würde Jesus tun? Danach, was sagt mir mein Verstand und mein Gewissen? 2. Timotheus 2, Vers 7 steht, bedenke, was ich sage, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Dem Psalm 32, Vers 8 erinnert ihr euch, ich will dich leiten und den Weg weisen. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Psalm 32, Vers 8, diese Verheißung, Gott will mir den Weg weisen. Und wisst ihr was, direkt im Vers 9, das finde ich so interessant, steht nach dieser Verheißung, werdet nicht wie Ross und Maultier ohne Verstand. Also das heißt, diesen Weg, den Gott mir weisen möchte, ich soll meinen Verstand dazu benutzen. Also erstens Wort Gottes, zweitens, was würde Jesus tun? Und dann meinen Verstand nicht ausschalten. Das ist übrigens auch Teil unseres baptistischen Selbstverständnisses. Ja, wir haben es nicht so mit Weihrauch schnuppern oder herumspringen oder unverständliche Gefühlsausbrüche, sondern wir wollen beim Wort Gottes bleiben, treu und mit Verstand. Okay, wird jetzt eine sagen, aber ich habe doch mal schon gelesen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gell? Sprüche 3, Vers 5. Aber wenn wir uns das im Kontext anstehen, steht vorher was von Gottes Geboten, die wichtig sind und zu tun sind, danach was von Gottes Geboten, wo es darum geht, Gottes Wort. Und dann kommt, verlass dich nicht nur auf deinen Verstand, tu Gottes Gebote. Es ist halt wichtig, dass wir dort auch das zusammenlesen. Diese Rückversicherung ist wichtig. Was sagt mir mein Gewissen, was sagt mir mein Verstand? Ja, 1. Petrus 5, Vers 7, auch eine Zusage, die ihr alle kennt, bin ich mir sicher. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ist das nicht wunderbar, diese Zusage Gottes? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Und dann kommt der Vers 7. Seid nüchtern. Also nicht Gott, mach mal, ich chill, sondern seid nüchtern, überlegt, gebraucht den Verstand und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Auch hier wieder diese Zusage und nüchtern sein, überlegt. Und dann merken wir auch in diesem Kontext, es geht um Leid, es verschwindet nicht immer. Was sagt mir mein Verstand? Ich habe dazu eine Rabbi-Geschichte gehört. Ich denke mal, sie ist nicht wahr, aber diese Geschichten kennt man. Ja, es kam eine Flut und ein Rabbi sagte, ich verlasse mich ganz auf Gott, ich bleibe hier. Da steht eine große Flut an, unser Dorf wird überspült werden. Der Bürgermeister kam und sagt, komm Rabbi, geh. Er sagt, nein, ich bleibe hier, bin mir sicher, Gott steht zu mir. Die Flut kommt, er klettert in den ersten Stock. Die Feuerwehr kommt vorbei mit einem Boot und sagt, komm Rabbi, rein ins Boot, wir müssen dich retten. Rabbi sagt, nein, Gott ist da. Die Flut steigt weiter, er klettert aufs Dach. Die Armee kommt vorbei, will ihn mit dem Hubschrauber retten, er steht oben, schüttelt den Kopf, sagt, nee, ich bin mir sicher, Gott rettet mich. Die Flut steigt weiter, der Rabbi ertrinkt, steht vor Gott und sagt, Gott, ich dachte, du bist da. Ich dachte, du rettest mich. Und sagt Gott zu ihm, du, was soll ich noch machen? Ich habe dir den Bürgermeister vorbeigeschickt, ich habe dir die Feuerwehr vorbeigeschickt, ich habe dir die Armee vorbeigeschickt und du wolltest meine Rettung nicht annehmen. Manche meinen, es müsste irgendwas ganz Besonderes sein, etwas ganz Spektakuläres. Aber Gottes Wort ist manchmal auch so ganz einfach und praktisch. Wir dürfen und sollen unseren Verstand nutzen. Und auch, es steht dort, und das Gewissen. Im Urtext steht da im Griechischen Synhedesis. Das heißt Mitwissen. Das heißt, ich weiß, nicht nur ich weiß, sondern ich weiß mit Gott zusammen. Und wenn Luther da vor dem Rat stand und sie ihm gesagt haben, leugne das, widerrufe, hat gesagt, ich bin meinem Gewissen verbunden, ich weiß, es ist richtig von Gott her. Was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Wenn du auf der Suche bist nach Gottes Plan für dein Leben, wäre das der Punkt 3. Kommen wir zum Punkt 4. Was sagt mir Gott durch die Gemeinde, durch Geschwister im Glauben? In Kolosser 3, Vers 16 steht, lasst das Wort Christi reich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. In aller Weisheit. Gott, nicht die Welt. Auf die Menschen schauen, die den Heiligen Geist haben und nicht auf die Zeitung oder irgendeinen Internetblog, der sich geändert hat, ehe man ihn einmal durchgelesen hat, sondern auf Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die am Leib Christi sind. Wenn John jetzt Richtung Klavier guckt und ich gucke dahin, das wäre komisch für euch, wenn meine Augen immer so wie beim Chamäleon gehen würden. So ist es vielleicht auch manchmal bei uns. Wir sind ein Leib als Gemeinde Christi. Dieser Blick auf Gottes Weisheit und füreinander ist wichtig. Es geht also nicht darum, um spektakuläre Sachen, sondern darum, wo können mir die anderen auch Hilfe sein? Gibt es da eine gute Idee? Gibt es da Wegweisung? Und die gibt es. Häufig, in vielen Fällen, haben wir diese Beziehung zu Gott, haben wir die Beziehung zu unserem Nächsten. Und danach, wenn das alles von mir durchgeprüft worden ist, jawohl, ist auch die Frage, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Soll jetzt hier keine große Auslegung geben, sondern nur aufzeigen, dass wenn ich das andere alles ausgeschöpft habe, dass Gott auch kann. Gott kann durch Träume reden. Ja, das sehen wir in der Bibel bei Josef, dem mit der Maria. Nimm diese Frau, das Kind ist von mir. Flieh nach Ägypten. Er hat alles durchgeprüft, er sagt Gott, ich weiß nicht, was soll ich tun? Gott kann. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe zu forschen, in Gottes Wort zu lesen, sollte ich das tun. Ich soll diese Punkte vorher durchprüfen. Was sagt mir Gottes Wort? Was hätte Jesus getan? Was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Und was sagt mir Gott durch die Gemeinde? Ich muss das also prüfen, was kommt. Übrigens, der Prophet Bileam, das wisst ihr, der hatte eine Mitteilung von Gott von seinem Esel bekommen. Aber wenn ihr jetzt nach Hause geht und sprecht mit eurem Hund oder eurer Katze, dann habt ihr was falsch verstanden. Das hat Gott in dieser Situation gebraucht. Das ist zwar eine Möglichkeit, die Gott nutzen könnte, aber du hast Gottes Wort, die Bibel, nutze die. Es geht also nicht darum, etwas nachzumachen oder andere Führung einfach zu übernehmen. Stellt euch vor, ich habe auf einmal einen Traum, ich fahre in dem schönen VW Caddy von Paul Schuster. Nun, wie kommt dieser Traum zustande? Er hat letzten Sonntag gesagt, ihr wisst das noch, zum Anfang hatten die Christen alles gemeinsam, da hat das Beispiel gebracht, wenn jemand plötzlich mit seinem Caddy wegfährt, also so weit weg ist der Traum gar nicht. Und ich denke, ja super, ja, ich hatte den Traum, der Paul hat das auch gesagt. Nun, dass alle Christen alles gemeinsam haben, das war ja nicht die Idee von Jesus, sondern so haben die gelebt. Wir lesen sogar in der Bibel, unter Gottes moralischen Willen, unter den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Das heißt, Gott schützt sogar Eigentum. Aber ich habe jetzt diesen Traum, Paul hat das gesagt. Ist das dann okay? Er ist heute nicht da, zum Glück. Nein, ich muss das weiter prüfen. Was sagt Gottes Wort? Und Gott sagt, nein. Ja, es gehört nicht dir. Ich muss um diese Wegweisung, ob ich das tun soll, umsetzen soll, dieses Verifizieren, nachschauen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen etwas helfen. Wie gehe ich vor, um Gottes Plan, Gottes Willen für dich umzusetzen? Hier auf dieser Erde, für mein persönliches Leben, dann stellt diese Fragen und Gott wird euch antworten. Vielleicht kommst du dir vor wie vor so einem Labyrinth, aber Gott hat diesen Weg. Und wir hatten eingangs die Voraussetzung, die Vorbedingung, Gebet, dass ich mit Gott rede. Und auch weiter, auch wenn ich die Entscheidung getroffen habe, Gott, ich mache mein Leben jetzt das, ich mache mein Leben jetzt so. Gott, wie sieht das aus? Bete ich dann für Korrektur, Veränderung bei Fehlentscheidungen oder später, wenn ich schon lange drin bin? Wir lesen Psalm 139, Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und leite mich auf ewigen Weg. Ewiger Weg ist der Weg zum Vater im Himmel, in die Ewigkeit. Ist das auch dein Blick? Bist du dir dessen bewusst, dass Gott einen Plan hat, einen Willen für dich, für mich? Damit ich am Lebensende sagen kann, wie im Vater unser, dein Wille geschehe. Weil ich erkannt habe, Gott möchte es. Gott hat einen guten Plan. Da, wo du bist, hat niemand sonst Einfluss. Nutze diesen Auftrag von Gott, auch in der kommenden Woche. Amen.